¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Herzlich willkommen zum 88. Onda Info. Der Sommer ist zwar immer noch nicht eingezogen, dafür sind aber einige Ondista demselben entgegengereist, sodass wir dieses Info mit einer Rumpfbesatzung produziert haben. Aber schließlich wartet Ecuador mit gleich zwei wichtigen Treffen auf, dem Lateinamerikanischen Sozialforum und dem zweiten Gipfel der indigenen Völker. Außerdem schauen wir 25 Jahre zurück, nach Nicaragua und nach Nürnberg, wo man sich mit einer erstaunlichen Begründung nicht mehr mit der argentinischen Militärdiktatur beschäftigen möchte. Dazu wie immer Kurznachrichten. Viel Spaß beim Hören. Es geht los nach der Werbung. In eigener Sache.
Venga, venga, vámonos.
Vámonos.
Che, che.
¿Qué pasa contigo, tía?
¿Conmigo qué va a pasar?
Que ando de lío en lío.
Que a mí no me pasa nada.
Wir lassen uns nicht ausziehen.
Yorkstraße 59 bleibt.
Seit 1989 existiert dieses Wohnprojekt in Berlin, in dem unter anderem auch stets die Onda-Infos gefriemelt werden. Nach 15 Jahren selbstbestimmten, solidarischen, kollektiven und widerspenstigen Lebens soll alternativen Wohnstrukturen und alternativen Einrichtungen wie die antirassistische Initiative ARI und PONAI durch eine Mietverdopplung jeder Raum entzogen werden. Dagegen wehren wir uns.
Wir lassen uns nicht ausziehen.
Yorkstraße 59 bleibt.
Kolumbien. Am 21. Juli erklärte die größte kolumbianische Guerilla-Gruppe, die revolutionären Streitkräfte Kolumbiens FARC, öffentlich via Internet, dass sie Friedensgespräche mit der momentanen Regierung ablehnten. Keine zwei Wochen zuvor hatte die kleinere Rebellenorganisation Nationales Befreiungsheer Kolumbiens EAN die angeblichen Friedensbemühungen der Regierung als konzeptlos zurückgewiesen. Die beiden linken Guerillagruppen kritisieren die sogenannte demokratische Sicherheitspolitik des kolumbianischen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez. Diese richte sich gegen die Zivilbevölkerung, gegen Menschenrechtler, Gewerkschafter und Bauernführer gleichermaßen, während sie die Paramilitärs begünstige. Nach einem langatmigen und schwer umstrittenen Dialogprozess ist die Regierung derweil mit den ultrarechten paramilitärischen Vereinigten Selbstverteidigungsgruppen Kolumbiens, AOC, in offizielle Friedensverhandlungen eingetreten. Diese sind schwer umstritten, zumal die Vorbedingung für Verhandlungen, eine Feuerpause, keinesfalls eingehalten worden war. Stattdessen hatten die AOC nahezu im ganzen Land mit Massakern und anderen Verbrechen an der Zivilbevölkerung fortgesetzt. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen klagen die Verbindung der Paramilitärs sowohl zu der kolumbianischen Armee als auch in Staatsanwaltschafts- und Regierungskreise an.
Der brasilianische Präsident Lula möchte Abtreibung entkriminalisieren. Dazu brachte er Mitte Juli eine Gesetzesinitiative in den Kongress ein. Die Initiative geht auf die Forderung zahlreicher Frauenorganisationen zurück. Bisher war eine Abtreibung nur noch einer Vergewaltigung oder bei Gefahr für das Leben der Mutter erlaubt.
Guatemala. Am 17. Juli wurde im Hauptsitz des guatemaltekischen Menschenrechtszentrums Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, eingebrochen. Unbekannte entwendeten einen Laptop, ein Mobiltelefon und Akten. Der Computer enthielt eine Datenbank mit den Ergebnissen von fast 1000 Wahlbeobachtern sowie die Resultate der Wahlbeobachtungskommission. Im Haus der Direktorin des Zentrums, Edda Gaviola, wurde Mitte Juli ebenfalls eingebrochen. Unbekannte stahlen auch hier zahlreiche Dokumente. Nach Meinung des Zentrums seien die Angriffe im Zusammenhang mit der Hartnäckigkeit der Organisation zu sehen, die unnachgiebig öffentlich Frauenmorde, Korruption und Unsicherheit anprangert und Teil der Front gegen Gewalt ist, der Frente contra la Violencia. Auch andere Organisationen wurden in den ersten zwei Juliwochen Opfer von Drohungen und Einbrüchen. So zum Beispiel die Frauengruppe Sector de Mujeres und das Kollektiv für befreite Lesben Lesbiradas. Beide Vereinigungen unterstützen die Front gegen Gewalt und haben bereits mehr als 260 Frauenmorde in diesem Jahr in die Öffentlichkeit gebracht.
Kurz vor dem Regierungswechsel erreichte Mitte Juli die Energiekrise in der Dominikanischen Republik ihren Höhepunkt. Auf zahlreichen Demonstrationen protestierte die Bevölkerung gegen die zum Teil 20-stündigen Stromausfälle am Tag. Dabei kam es zu mindestens 5 Verletzten und zusätzlich verhaftete die Polizei zahlreiche Demonstranten. Die Stromunternehmen des Landes haben zum Teil Schulden in einer Höhe bis zu 350 Millionen US-Dollar. Weder die zuständigen Behörden noch der Präsident Hipólito Mejía schlugen bisher Lösungen für die Energiekrise vor.
»30.000 Menschen wurden während der argentinischen Militärdiktatur von 1976 bis 1983 verschleppt. Seit Ende der Diktatur bemühen sich Menschenrechtsorganisationen und Anwälte in Argentinien wie international, die Täter für ihre Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. In einigen Fällen von Verschwundenen mit deutsch-jüdischem Hintergrund hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Mitte Juli Strafverfahren gegen argentinische Militärs eingestellt.« Onda sprach mit dem Anwalt und Bundesvorsitzenden des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins RAV, Wolfgang Kaleck.
Wir haben 1998 angefangen, Strafverfahren gegen argentinische Militärs in Deutschland anzustrengen. Das Ganze war animiert durch den Erfolg in dem Pinochet-Fall, durch deutsch-argentinische Mütter vom Plaza de Mayo hat sich in Deutschland eine Gruppe namens Koalition gegen die Straflosigkeit gegründet, ein Verbund von Menschenrechtsorganisationen, kirchlichen Organisationen und Juristen. Und wir haben in mehreren Wellen Fälle von Deutschen, zunächst nur deutschen Opfern, hier angezeigt. Diese Fälle wurden dann der Staatsanwaltschaft Nürnberg zugewiesen und seit 1998 läuft dort ein großer Ermittlungskomplex. Der größte Erfolg waren bisher Haftbefehle gegen die ehemaligen Militärunterchefs Videla und Massera. Das war Ende letzten Jahres. Deutschland verlangt als einziges europäisches Land die Auslieferung dieser beiden Militärs. Und als zweite große Welle hatten wir dort im Jahre 1999 Fälle von Abkömmlingen, also Söhnen und Töchtern deutscher Juden zur Anzeige gebracht. Und da sehen wir uns gerade aktuell gewissen Schwierigkeiten gegenüber, weil die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nach nunmehr 5 Jahren die Fälle dort eingestellt hat, ohne in der Sache zu einem Ergebnis zu kommen, weil sie die Zuständigkeit der deutschen Justiz verneint.
Ich habe einen kurzen Kommentar von dir zu diesem Thema gelesen. Darin sagst du, dass die deutsche Justiz den Verfolgten des Naziregimes strafrechtlichen Schutz entzieht. Wie würdest du das begründen in diesem Kontext?
Den Eltern der später Verschwundenen wurde 1941 als sogenannten Auslandsjuden die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. Und wie man sich vorstellen kann, haben sie nicht gleich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, worauf sie ein Anrecht gehabt hätten, sondern es hat teilweise bis in die 60er Jahre gedauert, bis die vor dem Naziregime Geflüchteten tatsächlich wieder Deutsche werden wollten. Ihre Kinder wurden also Argentinier und waren dann eben in der Zeit, in den 70er Jahren, als es zu der großen Repressionswelle kam, offiziell keine Deutschen. Sie hätten aber das Anrecht gehabt, deutsche Staatsbürger zu werden. Und wir haben aus diesem Grunde argumentiert, dass sie wie Deutsche zu behandeln sind, eben als Geschädigte im Sinne des deutschen Strafrechts. Und sind diese Auffassung ist also von, ja, ich sag mal, führenden Völkerstrafrechtsexperten hier in Deutschland geteilt worden. Und deswegen hat also eigentlich ohne Not die Nürnberger Staatsanwaltschaft diese Fälle eingestellt, weil sie gesagt haben, es sind keine Deutsche und es müssen Deutsche nach Staatsbürgerschaft recht sein. Also eine sehr formale Argumentation, die eben dem besonderen historischen Kontext in keiner Weise gerecht wird.
Gibt es da irgendwie so eine Erkennbarkeit von der politischen Beweggründen, eben genau dieses Verfahren einzustellen?
Ich bin erstens der Auffassung, dass diese Argumentation der Staatsanwaltschaft juristisch nicht richtig ist. Man hätte auch juristisch anders argumentieren müssen. Und politisch ist es natürlich absolut fatal, wenn man im Jahre 2004 nicht in der Lage ist, diese besondere historische Konstellation zu erkennen.
Mit Mercedes-Benz ist in letzter Zeit ja auch öfter in den Schlagzeilen gewesen, weil dort auch der Vorwurf existiert, dass Teile von Mercedes-Benz teilweise von der Betriebsführung auch mit den Schergen der Militärdiktatur kooperiert haben. Kannst du uns vielleicht kurz sagen, wie dort der Stand der Ermittlungen ist?
Ja, also zunächst mal, es wissen wahrscheinlich nicht viele, dass die Opfer der Militärdiktatur eben nicht nur aus Lehrern, engagierten Journalisten und Menschenrechtler bestanden, sondern dass die Arbeiterbewegung in Argentinien den größten Blutzoll hat leisten müssen. Die Arbeiterbewegung ist regelrecht enthauptet worden durch die Militärs. Und das geschah natürlich im Interesse sowohl der argentinischen als auch der multinationalen Unternehmen. Wer mehr Profite machen wollte, musste sich der Gewerkschaft und der kämpferischen Betriebsräte in den eigenen Werken entledigen. Das heißt also, im ureigensten Interesse der Unternehmen wurden Gewerkschafter verhaftet, gefoltert, entführt und letztlich eben auch ermordet. So auch bei Mercedes-Benz in der Provinz von Buenos Aires, wo 16 Gewerkschafter insgesamt entführt wurden und wo wir zahlreiche Indizien dafür haben, dass die Werksleitung mit den Militärs zusammengearbeitet haben. Und es gibt eben einen Fall, in dem wir das mit einer Zeugenaussage belegen konnten. Das ist der Fall des Werksleiters Juan Tasselkraut. Und dieses Verfahren konnten wir deswegen in Deutschland zum Thema der Strafverfolgung machen, weil der auch Deutsch-Argentinier ist und als deutscher Täter eben auch in Deutschland verfolgt werden kann. Und dieser Fall ist leider vor kurzem eingestellt worden und wir haben jetzt gerade einen ziemlich umfangreichen Antrag gestellt, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen und der angeklagt wird. Uns geht es vor allem auch darum, dass wir in diesen Verfahren und auch vor allem in der begleitenden publizistischen Arbeit herausstellen, dass deutsche Militärs, deutsche Unternehmen und auch die Bundesregierung die argentinische Militärdiktatur, die immerhin zu 30.000 Verschwundenen und zu mehreren Hunderttausend Verhafteten, Gefolterten geführt hat, dass sie diese Militärdiktatur von Anfang an unterstützt hat, mit ihnen paktiert hat, mit ihnen gute Geschäfte gemacht hat. Und auch das gilt es in heute 2004 nochmal ins Gedächtnis zu rufen.
Nicaragüenses, muy pronto en nuestra patria tendremos el primer gobierno verdaderamente nicaragüense en toda nuestra historia.
Am 19. Juli jährte sich zum 25. Mal der Triumph der sandinistischen Revolution und befreite Nicaragua von 45 Jahren Diktatur der Familie Somoza.
Nuestra Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, este gobierno nuestro se alza sobre las ruinas.
1962 gründeten Carlos Fonseca, Thomas Borge und Silvio Mayorga die Frente Sandinista de la Liberación Nacional, kurz FSLN, mit dem Ziel, die Diktatur der Familie Somoza zu stürzen. Die Frente Sandinista war in studentischen und Arbeiterkreisen beheimatet und konnte nach anfänglichen Durststrecken in den 70er Jahren gewaltigen Zulauf verzeichnen. 1978 nahmen die Sandinisten den Nationalpalast, befreiten politische Gefangene und lösten einen nationalen Aufstand aus, der jedoch blutig niedergeschlagen wurde. Doch schon kurze Zeit später, im Jahr 1979, bliesen sie zur letzten Offensive gegen die verhasste Somoza-Diktatur. Einem ersten Versuch im Juni folgten Wochen militärischer Auseinandersetzungen mit der Nationalgarde, die mit Bombardements auf die Bevölkerung reagierte. Am 19. Juli schließlich zogen die Sandinisten siegreich in Nicaraguas Hauptstadt Managua ein. Sergio Ramírez war Mitglied der Regierungsjunta, die sich nach dem Sieg über Somoza konstituierte.
Esa mañana maravillosa en que entramos a la Plaza de la Revolución en triunfo, yo como
dieser wundervolle Morgen, an dem wir auf den Platz der Revolution zogen. Ich fuhr mit 5 weiteren Mitgliedern der Regierungsjunta auf einem schrill heulenden Feuerwehrwagen. Auf dem Platz war das ganze Land vertreten, Menschen aller sozialen Schichten getragen von einem einzigartigen Enthusiasmus. Einzigartig, weil das Land niemals sonst so vereint war wie an jenem Tag, als die Diktatur stürzte und sich für Nicaragua eine neue Hoffnung öffnete.
esa tarde o esa mañana que había caído la dictadura y se abría para Nicaragua una nueva esperanza.
Die sandinistische Revolution versprach, die Menschen aus bitterer Armut zu befreien, ihnen Land und Arbeit zu geben, auch Bildung, Gesundheitsversorgung und einen Platz zum Leben. Doch der Traum war kurzlebig. Schon bald sollten die USA der jungen Revolution einen Krieg aufzwingen, der das sandinistische Projekt langsam auffraß. Dabei war der Triumph vom 19. Juli zunächst allgemein inklusive des US-Präsidenten Jimmy Carter mit Wohlwollen betrachtet worden. Doch schon bald sah sich die Führung der Sandinisten unter Daniel Ortega dem Widerstand mächtiger Gruppen im Land entgegen. Die Allianz mit den Unternehmern zerbrach, als die Sandinisten einen sozialistischen Weg einschlugen. Die Revolution richtete sich auch gegen die Interessen der einflussreichen katholischen Kirche und der Großgrundbesitzer. In Miami begann eine einflussreiche Gruppe Exil-Nicaraguanern Einfluss auf die US-Politik zu nehmen. Langsam formierte sich die Konterrevolution. In Washington war Ronald Reagan plötzlich Präsident. Ein zweites Kuba, einen weiteren Stützpunkt der Sowjetunion, sollte es in diesen Breiten nicht geben. Reagan ermutigte, finanzierte und bewaffnete Kontrarevolutionäre gegen die Regierung unter Daniel Ortega. Die bewaffnete Kontrarevolution begann 1981 und näherte sich von enttäuschten Campesinos, desertierten Angehörigen der Nationalgarde, Söldnern und den nach Unabhängigkeit strebenden Provinzen an der Atlantikküste. Die Regierung antwortete mit dem Aufbau einer riesigen Armee, die in der Folge einen immer größer werdenden Teil des Staatshaushalts verschlang. Nicaraguas Wirtschaft begann unter dem Druck zusammenzubrechen, die sozialen Programme gerieten ins Stocken, Lebensmittel wurden knapp, die Inflation galoppierte, der Krieg forderte gewaltige Opfer. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag verurteilte die Aggression gegen das kleine zentralamerikanische Land.
Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home, asesinando a religiosos, campesinos y obreros.
Die Reagan-Administration jedoch verfolgte ihre Taktik ungeniert weiter. Und die ging auf. Als sich die Sandinisten im Jahr 1990 siegesgewiss auf Wahlen einließen, stimmte eine demoralisierte Mehrheit gegen die Revolution. Doch auch nach Einschätzung von Sandinisten ist die Niederlage bei den 1990er Wahlen nicht nur der Aggression der USA geschuldet, sondern auch eigenen Fehlern, die die Möglichkeiten wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen limitierten. Doch nicht alles sei durch die Wahlniederlage verloren gegangen, sagt der ehemalige Guerillakommandant und sandinistische Wirtschaftsminister Ramón Cabales.
Alguna gente piensa que todo se perdió con la derrota electoral.
Manche glauben, dass alles 1990 verloren wurde. Aber ich glaube, dass die sandinistische Revolution gewaltige Spuren im Land hinterlassen hat. Zunächst sind wir Autoren oder Urheber der Demokratie im wahrsten Sinne des Wortes. Die Menschen haben gelernt, ihre Rechte einzufordern und sie fordern Beteiligung. Das kam mit dem Sandinismus.
Después hay otra cosa más específica, fue la campaña de alfabetización, la tierra en manos de campesinos, etc.
Und dann gibt es sehr spezifische Erfolge, zum Beispiel die Alphabetisierung, die Landverteilung und so weiter. Aber das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass die Menschen gesehen haben, dass sie selbst Dinge gestalten können, sei es eine Revolution oder ein Regierungswechsel.
Provocar prácticamente el cambio de un gobierno, pues.
Andere, wie der geistliche Ernesto Cardenal, meinen, dass die Revolution unvollendet geblieben sei. In seinem Buch über die sandinistische Revolution bekräftigt er, dass eine weitere Revolution erforderlich sei.
Digo que tiene que haber porque la revolución que tuvimos fue frustrada, una revolución inconclusa.
Die Revolution, die wir hatten, war frustrierend, eine unvollendete, die auf halbem Weg stecken geblieben ist. Und wenn ich global denke, dann bin ich davon überzeugt, dass wir eine weltweite Revolution brauchen, denn wir haben es mit einem monströsen, ungerechten System zu tun, das so nicht weiter bestehen darf.
Ein Vierteljahrhundert nach der Revolution stehen in der Bilanz wichtige Fortschritte, was die demokratischen Institutionen anbelangt. Doch die Armut konnte nicht aus Nicaragua verbannt werden. Im Gegenteil. Unter den neoliberalen Regierungen seit 1990 stieg die Armut, verfiel das öffentliche Gesundheits- und Bildungswesen und selbst die Analphabetenrate stieg rasant wieder an. Doch trotz der Bewegungen und Gegenbewegungen der letzten Jahrzehnte, die Menschen Nicaraguas haben sich selbst und der Welt ihre Bereitschaft gezeigt, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen.
Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Aquí sí otro mundo es posible si la gente va.
Seit dem 22. Juli ist die äquatorianische Hauptstadt Quito in den Blickpunkt der lateinamerikanischen sozialen Bewegungen gerückt. Zunächst fand zwischen dem 22. und 25. Juli das zweite gesamtamerikanische Indigena-Treffen statt und seit dem 25. Juli bis zum 30. Juli trifft sich das erste Sozialforum Amerikas. An unterschiedlichen Orten in Quito wird in dieser Zeit über verschiedene Themen diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Beim zweiten gesamtamerikanischen Indigena-Treffen sind mehr als 600 Delegierte von Indigena-Organisationen und Gruppen aus mehr als 20 Ländern nach Quito gereist. In 10 Arbeitsgruppen tauschten die Delegierten ihre Erfahrungen aus und suchten nach neuen Vorschlägen, Ideen und Strategien. Resolutionen und Forderungen wurden zu Papier gebracht und auf den Plenar vorgestellt. Einer der Arbeitskreise beschäftigte sich mit der Militarisierung Lateinamerikas. In den meisten lateinamerikanischen Ländern sind US-amerikanische Militärbasen installiert, die das Leben der Landbevölkerung beeinträchtigen. Hier hören wir einen Ausschnitt dieses Arbeitskreises.
Condenar a los gobiernos de Perú, Ecuador, Bolivia, México, Colombia, Brasil.
Wir verurteilen die Regierungen von Peru, Ecuador, Bolivien, Mexiko, Kolumbien, Brasilien und weitere mehr in Lateinamerika, dass sie die US-Militärbasen zulassen und sich dadurch zu einem Werkzeug für Repressionen, Genozide und Ethnozide gegen die Indigena-Bevölkerung und die sozialen Bewegungen entwickeln. Wir verurteilen das Militär, das mit Freiheitsentzug und Morden eine Strategie entwickelt, um im Auftrag der transnationalen Unternehmen und den USA den Reichtum zu monopolisieren und die Biodiversität zu zerstören.
Auf dem Treffen analysierten die Teilnehmer neben der Militarisierung Themen wie Landwirtschaft, Biodiversität, natürliche Ressourcen wie Wasser und Land, Landbesitz der Indigena-Dörfer, staatliche Anerkennung und Rechte der Indigena-Bevölkerung, Autonomie und Selbstbestimmung, Frauen, nachhaltige Entwicklung und geistiges Eigentum. Eine der Frauen, die an dem Treffen teilnahm, ist die Guatemaltekin Julia Natun. Die Aktivistin beteiligt sich an der Organisation von Widerstandsaktionen im Norden Guatemalas.
Yo soy una mujer maya que nunca salga en mi comunidad.
Ich bin eine Maya und es ist das erste Mal, dass ich mein Dorf verlassen habe. Ich habe in den Bergen 12 Jahre lang am Widerstand teilgenommen. Jetzt sind wir in der Nähe von Ixtán. Wir haben uns organisiert und kämpfen, denn die guatemaltekische Regierung hat uns noch nie ernst genommen. Für sie sind wir kein Teil der Zivilbevölkerung. Die Regierung sagt, dass wir Guerilleros, dass wir Tiere sind.
Leonel Cerruto aus Bolivien hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
Es gibt eine große Ignoranz den Indigenas gegenüber und dies ist ein großes Problem. Nur die Ignoranten haben Angst vor der Realität. Jede etwas gebildete Person müsste wissen, dass die Sonne nicht mit einem Finger zugedeckt werden kann. Sie müssen die Augen für diese Realität öffnen, sie so akzeptieren, wie sie ist und die Möglichkeiten nutzen, die sie ihnen bietet.
Im Gegensatz, wie viele Gruppierungen den Indigena-Organisationen vorwerfen, kämpfen sie für einen Vielvölkerstaat. Leonel Cerruto aus Bolivien.
Die Indigena-Bewegung möchte sich nicht isolieren, absondern oder andere diskriminieren, sondern möchte Vielvölkerstaaten gründen, Staaten, die die Diversität und die unterschiedlichen Identitäten respektieren. Bisher hat keine Indigena-Gruppe eine Isolierung und Abspaltung vorgeschlagen.
Am letzten Tag, den 25. Juli, rief der Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel zur Einheit der Diversität auf, um gemeinsam die gesteckten Ziele zu erreichen.
Wenn wir uns spalten, dann können wir nichts erreichen. Wenn wir uns zusammentun, gemeinsam etwas entwickeln, dann können wir das erreichen, was wir uns wünschen, den Respekt für uns Indigenas auf dem ganzen Kontinent und hier in Ecuador. Ich denke, das ist die Basis, um weiterzukommen.
Para poder avanzar.
Aquí sí otro mundo es posible.
25. Juli wurde im Zentrum von Quito das erste Sozialforum Amerikas eröffnet. Zehntausend Teilnehmer aus 500 Organisationen nehmen an dem Treffen teil. Sie diskutieren bis zum 30. Juli über ihre Erfahrungen und politischen Ziele. Das Sozialforum Amerikas ist Teil des Weltsozialforums. Die Teilnehmer diskutieren über politische Strategien und Ziele, die dann auf dem Weltsozialforum im Januar nächsten Jahres in Brasilien vorgeschlagen werden. Themen wie Wirtschaftsordnung, Macht, Demokratie und Staat, Kulturen und Kommunikation, indigener und afro-lateinamerikanische Bevölkerung, Geschlecht und Diversitäten analysieren sie in über 300 Veranstaltungen. Über die Bedeutung dieses Forums berichtet Chico Whittaker von der Brasilianischen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden und Teil der Vorbereitungskommission des Sozialforums Amerikas.
Das Forum ist eins von vielen, die in der Welt abgehalten werden. Das Forum auf kontinentaler oder lokaler Ebene ist eine neue Form, eine neue Art, sich zu treffen. Es sind neue Erfahrungen. Ich hoffe, dass wir das alles erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Das heißt, dass wir uns austauschen können, unterschiedliche Meinungen, Prozesse und Vorschläge respektiert werden, dass alle gestärkt herausgehen und die Kämpfe weitergeführt werden und dass wir hier etwas lernen und neue Vorschläge entstehen.
Ein Teil der Veranstaltungen wurden von Frauenorganisationen durchgeführt. Olga Lucia Ramirez von der kolumbianischen Frauengruppe Vamos Mujeres erklärt den Inhalt ihres Workshops.
El propósito que teníamos con este taller era poner en diálogo el papel de las mujeres.
In diesem Workshop haben wir über die Rolle der Frauen in den lateinamerikanischen Frauenbasisbewegungen diskutiert. Die Bewegungen in Lateinamerika zeichnen sich durch eine hohe Präsenz von Frauen aus der Unterschicht aus. Was wir zeigen wollten, waren die Beziehungen zwischen der Frauenbewegung und dem Feminismus und anderen sozialen Bewegungen. Welche Beziehungen und gemeinsamen Erklärungen sind möglich? Dieses Forum und das Weltsozialforum bieten die Möglichkeit, neue Beziehungen zu knüpfen und unsere Rolle neu zu überdenken. Wie können unsere Aktionen einen größeren Einfluss haben? Zum Beispiel auf die Respektierung der Rechte von Frauen und Männern, der Ausgegrenzten, der Minderheiten und so weiter. Wie können wir schlussendlich die Welt neu konstruieren?
De los más excluidos, de las minorías, etc., para la construcción de otro mundo posible.
Ein weiterer Diskussionspunkt waren die Rechte und Situation der indigener und afro-lateinamerikanischen Bevölkerung. Durch die Vormachtstellung der privaten Medien in Lateinamerika ist der Aufbau einer alternativen Medienlandschaft für die freien Meinungsäußerung von großer Wichtigkeit. Aus diesem Grund trafen sich alternative Radionetzwerke und Nachrichtenagenturen und suchten nach neuen Strategien. Mit Blickpunkt auf die Einführung der gesamtamerikanischen Freihandelszone ab dem 1. Januar 2005 wurde nach Alternativen zu dem neoliberalen Modell gesucht. Vor allem die Frauengruppen beteiligten sich an diesen Diskussionen. Ein weiterer Blickpunkt in Quito sind die seit Wochen andauernden Proteste der Rentner, die eine staatliche Mindestrente fordern. Da die Regierung bisher nicht auf ihre Forderung eingegangen ist, sind die Rentner Mitte Juli in den Hungerstreik getreten, der bisher mindestens 10 Tote forderte. Ein Ende des Streiks ist bisher nicht in Sicht.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.